Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. Ein Schritt, der vor gut 20 Jahren begann und diesen Samstag mit dem auslaufenden AKW-Streckbetrieb endet. Eine Zeitspanne von Kanzler Schröder über Merkel bis Scholz.
Mit den soeben geleisteten Unterschriften haben wir uns abschließend darauf verständigt, die Nutzung der Kernenergie geordnet und wirtschaftlich vernünftig zu beenden.
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Wir werden nicht mehr Kohle, Gas und Öl als Heiz-, Betriebs- und zur Beschleunigung benutzen. Wir werden aus der Atomenergie aussteigen, endgültig im April diesen Jahres.
Und damit verbunden mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, mit denen bald ausschließlich der ganze Strom für die Energiewende gewonnen werden soll. Und bis dahin mehr klimaschädliche Kohle und Gas einsetzen, während viele europäische Länder in der Energiekrise weiter auf Atomkraft schwören? Woher kommt unser Strom von morgen, wenn wir sagen, deutsche Atomkraft AD? Und wo stehen wir gerade beim Ausbau der Erneuerbaren? Das alles will ich diskutieren mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Sie beobachtet ganz genau die Energiepolitik und den Klimaschutz der Bundesregierung. Wir erreichen sie in Nürnberg. Aus Berlin zugeschaltet ist Michael Knappe, Bürgermeister von Treuenbrietzen in Brandenburg, zu dem auch der Ort Veltheim gehört. Seine Bewohner haben die Energiewende schon längst geschafft. Und bei mir im Studio hier in Köln sitzt Georg Ehring, Klimaexperte im Deutschlandfunk. An Sie alle ein herzliches Willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo.
Frau Grimm, die drei restlichen deutschen AKWs, also Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2, gehen in wenigen Tagen vom Netz. Zur Unzeit und in unsicheren Zeiten, heißt es aus Teilen der Politik und Wirtschaft. Denken Sie auch so?
Ja, also ich glaube auch, dass man sie hätte weiterlaufen lassen, zunächst noch für eine Weile. Allerdings denke ich auch, dass die Messe jetzt gesungen ist. Also wir werden sie jetzt abschalten und es ist klar, dass das jetzt in den Medien nochmal viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber das ist wahrscheinlich nicht zu ändern. Die Transformation drückt, also die Transformation ist drängender geworden durch die Energiekrise. Wir haben ja auch eine Änderung der Situation. Wir haben jetzt weniger Gas. Wir haben ja auf Gas als Brücke in Richtung Klimaneutralität gesetzt. Das können wir jetzt nicht in dem Maß machen, wie wir das ursprünglich mal vorhatten. Wir setzen jetzt erstmal übergangsweise mehr auf Kohle. Und vor dem Hintergrund wäre es eben auch doch sinnvoll, jetzt die Atomkraft noch eine Weile mitlaufen zu haben, bis wir genug Erneuerbare ausgebaut haben. Sobald wir da erfolgreich sind und wirklich diese vierfache Geschwindigkeit beim Ausbau der Erneuerbaren hinbekommen, wäre es ohnehin gegen Ende des Jahrzehnts, so ab 2027 so gewesen, dass wir die AKWs nicht mehr gebraucht hätten. Mhm. Und da müssen wir jetzt hinkommen. Mehr Druck auf der Transformation. Und das ist eine spannende Zeit, aber auch eine herausfordernde Zeit, die jetzt auf uns zukommt.
Frau Grimm, wir haben ein paar Aussetzer in Ihrer Leitung. Das soll uns aber erstmal nicht stören. Wir beobachten das weiter. Herr Ehring, bei mir hier im Studio, gehen Sie mit Frau Grimm?
Jein, also dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, finde ich auf jeden Fall vernünftig. Der Zeitpunkt ist ziemlich schlecht. Wir haben die Energieknappheit, wir haben die Energiekrise, wir haben den Ukraine-Krieg, der das Ganze letztes Jahr nochmal ganz stark zugespitzt hat. Aber ich habe auch kein gutes Gefühl dabei angesichts der Sicherheit. Fragen bei der Atomkraft. Wir steigen ja aus der Atomkraft aus einem Grund aus, nämlich weil Atomkraftwerke vor allem die Gefahr eines sehr großen atomaren Unfalls mit sich bringen. Und in Zeiten, wo in einem Krieg wenige 1000 Kilometer von uns entfernt Atomkraftwerke beschossen werden, kann man meiner Meinung nach nicht guten Gewissens sagen, ja, wir brauchen die Atomkraftwerke noch. Natürlich, für den Klimaschutz wäre es gut, wenn man erst die Kohlekraftwerke abschaltet und dann die Atomkraftwerke. Aber da wegen der Emissionen, genau. Aber da ist ein ganz großer Pferdefuß, der 2011 ja auch dazu geführt hat, dass die Entscheidung für den Ausstieg getroffen wurde und der jetzt irgendwie ganz seltsam untergeht.
Also Sie fügen auch die Sicherheitsbedenken im Krieg an, nicht nur die Sicherheitsbedenken zur Technologie Atomkraft. Sie haben gerade eben auf die Emissionen oder die Emissionen angesprochen. Das ist ja ein Argument, das derzeit in der Debatte gerade angeführt von Union und FDP eine Rolle spielt. Das heißt, wir können so festhalten, Atomenergie ist CO2-neutral?
Ja, nicht ganz. Also beim Bau und beim Abriss und bei der Gewinnung von Uran, der Verarbeitung, da fallen Emissionen an. Aber die Atomkraft ist in puncto Klimaschutz um Längen besser als Kohle, Gas und alle konventionellen Energien und spielt in einer Liga mit erneuerbaren Energien. Die Zahlen, die man dazu findet, CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde, die variieren sehr stark nach Anlagentyp, nach Baujahr, nach Personen, die das untersucht haben. Aber CO2-mäßig ist es wirklich keine gute Idee, die Atomkraftwerke abzuschalten. Von der Sicherheit her sieht es halt anders aus.
Mhm. Herr Knape, Sie sind Bürgermeister in Brandenburg, des gut 140 Einwohnerorts Veltheim. Das hat sich vor Jahren schon mit erneuerbarer Energie selbstständig gemacht. Funktioniert autark. Schütteln Sie eigentlich den Kopf, wenn Sie jetzt kurz vor dem AKW aus bei manchen Sorgen und vielleicht auch Wehmut hören oder bemerken?
Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Bürgermeister und habe sozusagen all die Kanzlerinnen und Kanzler, die Sie vorhin ja erwähnt haben, mit ihren O-Tönen jeweils gehört. Raus aus AKW, rein in AKW, raus aus AKW, wieder raus, jetzt ein bisschen raus, dann wieder ein bisschen rein. Ich denke, die Leute haben einfach ein Stück weit die Nase voll. Wir wollen einfach eine klare Linie haben. Und deswegen denke ich, ist richtig, dass man jetzt sagt, so jetzt ist es so. So wie Frau Professor Grimm ja gerade eben auch gesagt hat, wir müssen es jetzt einfach annehmen. Wir haben das eben, sag ich mal, seit 1995 eben schon gemacht. Aber ein Stück weit sicherlich auch aus der Not der Wertschöpfung des Wandels insgesamt in Ostdeutschland herausgeboren, ohne dass wir schon wussten, naja, also 2023 wird es dann wirklich eng, weil nichts mehr da ist an Kohle, Gas oder Atom, sondern mehr, weil wir darin eben eine Chance gesehen haben, nicht nur im Umweltgedanken unterwegs zu sein, sondern tatsächlich eine Wertschöpfungskette in der Region zu schaffen und damit Entwicklung.
Frau Grimm, wenn wir sagen, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus, dann sprechen wir über gut 6%, die Atomkraft im letzten Jahr Anteil hatte an dem deutschen Strom. Das klingt jetzt erstmal wenig. Kann man da auch sagen, dieser Schritt ist wirklich gar nicht so einschneidend für den Strom, für Privathaushalte und Industrie?
Ja, das ist erstmal wenig. Aber es ist natürlich so, dass wir jetzt aktuell auch beim Energieangebot natürlich auch eine gewisse Knappheit haben. Gas ist jetzt erstmal weggefallen als attraktiver, günstiger Übergang Richtung Klimaneutralität. Wir müssen Gas substituieren. Die Mengen, die wir aus Russland bekommen, können wir nicht so einfach substituieren über LNG. Das wird uns in einem Ausmaß gelingen, das dazu ausreicht, dass wir die Versorgungssicherheit herstellen können. Aber wir müssen trotzdem auch im nächsten Winter noch Gas sparen. Und es kann natürlich auch wieder zu hohen Strompreisen kommen, in dem Moment, wo zum Beispiel der Winter sehr kalt wird oder wo aus China die Nachfrage wieder anzieht. In China war ja zuletzt Lockdown, noch aufgrund der Corona-Pandemie. Da war die Nachfrage sehr niedrig. Wenn die jetzt zurückkommt, dann kann auch der Gaspreis wieder anziehen. Also wir könnten die Atomkraftwerke gerade noch gut gebrauchen. Wir schalten sie jetzt ab. Die Versorgungssicherheit dürfte nicht gefährdet sein, aber die Preise dürften dadurch im Vergleich mit der Situation...
Das sehen Sie aber nicht, Frau Grimm, die Energie, dass bei der Energieversorgung Unsicherheiten bestehen, das schließen Sie komplett aus.
Das kann man nie komplett ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt wirklich ein Versorgungssicherheitsproblem bekommen, ist sehr niedrig. Auch deswegen, weil wir natürlich im europäischen Strommarkt eingebettet sind und wir zur Not auch auf die französischen AKWs zurückgreifen können oder auf die polnischen Kohlekraftwerke. Da gibt sich der europäische Strommarkt, die europäischen Länder gegenseitig etwas Sicherheit bei der Herstellung der Versorgungssicherheit. Das war schon immer so. Wir haben immer im und exportiert und das wird jetzt auch weiter so sein. Wir werden eben jetzt etwas mehr auf die anderen angewiesen sein in bestimmten Stunden und die Preise werden insgesamt auch in den europäischen Nachbarländern etwas höher sein, als sie sein müssten, wenn wir die Atomkraftwerke noch weiter betreiben würden. Also das ist die Situation. Ich glaube, es wird nicht sehr viel ausmachen. Wir haben das mal berechnet noch vor dem Winter. Da waren die Gaspreise aber noch höher. Da hatten wir so rausbekommen, dass die Preise etwa 8-12% niedriger wären, wenn die Atomkraftwerke weiter am Strommarkt.
Hier bei mir im Studio wird Einspruch signalisiert. Herr Ehring?
Ja, zum Thema deutscher Sonderweg. Deutschland macht insofern einen Sonderweg, in dem wir jetzt gerade in diesen Tagen aus der Atomkraft aussteigen. Aber es gibt eine ganze große Zahl von Ländern in Europa, die nie in Atomkraft waren und das auch überhaupt nicht vorhaben. Von unseren Nachbarländern sind das beispielsweise Dänemark, Luxemburg, Österreich. Polen will jetzt doch einsteigen. Es gibt Länder wie Belgien und die Schweiz, die auf die Dauer aussteigen wollen mit langsamerem Tempo.
Und Länder, die komplett ausgestiegen sind, wie Italien vor 30 Jahren schon.
Italien hat keine Atomkraft. Also es gibt ganz viele Länder, die nicht auf Atomkraft setzen und der Anteil der Atomkraft weltweit ist auch seit vielen Jahren im Sinkflug. Nach manchen Berechnungen hat er zum ersten Mal die 10% und unterschritten seit Jahrzehnten. Also Deutschland ist mit der Abkehr von Atomkraft jedenfalls nicht allein.
Wobei das natürlich nicht bedeutet, dass Atomstrom keine Rolle mehr auf dem deutschen Energiemarkt spielt, Herr Ehring. Wir können ja genauso gut importieren nach Deutschland.
Ja, das ist so. Wir exportieren Kohlestrom, wir exportieren Windstrom und Solarstrom und importieren das, was unsere Nachbarn zu bieten haben. Und das Ergebnis ist ein sicheres Stromnetz in Europa. Das ist eine gute Sache und jeder entscheidet selber, was er dafür einsetzt. So ist auch Souveränität der Staaten untereinander geregelt.
Genau, also ich meinte ja mit dem Sonderweg auch explizit diese Diskussion jetzt gerade auszusteigen in der Situation, wo man noch nicht ganz über den Berg ist bei der Energiekrise. Das kann man, glaube ich, diskutieren. Deutschland sollte auch an der Entscheidung des Atomausstiegs letztendlich festhalten, ob man jetzt wirklich explizit im Jahr 2023 hätte aussteigen müssen oder ob man das nicht noch hätte etwas strecken können, um insgesamt im europäischen Strommarkt für mehr Sicherheit und niedrigere Preise zu sorgen. Das kann man diskutieren, es ist jetzt aber entschieden.
Mhm. Ja, also da hätte ich im Prinzip einfach zu dem Thema Versorgungssicherheit, ist sicherlich ein ganz wichtiges Gut, mussten wir uns auch in Veltheim ja mit auseinandersetzen, weil ich gar nicht gewusst habe, dass es also sozusagen quasi im normalen Leben völlig undenkbar ist, dass man ohne oder keine Millisekunde keine Wärme hat und keine Millisekunde keinen Strom mehr hat. Ich frage mich, wie ich groß geworden bin. Das heißt nicht, ich möchte wieder mal irgendwann Stromausfälle haben. Aber ich denke schon, wir müssen einfach auch über die Standards ein Stückchen drüber nachdenken, was wir denn da wirklich anbieten, wofür brauche ich eigentlich was. Und wenn es eben jetzt heißt, wir sind jetzt 23 und Atomausstieg, naja, jetzt ist vielleicht gerade schlecht. Wir hätten ja theoretisch eigentlich schon seit 5 oder seit 10 Jahren draußen sein können, wenn wir es dann ernst genommen hätten mit der Energiewende auf Erneuerbare.
Ja, ja, das ist natürlich richtig. Ne? Dann hätte man aber auch wahrscheinlich ambitionierter ausgebaut. Dann hätte man auch mehr Kraftwerke gebaut. Wir brauchen ja auch, und das ist auch eine Wahrheit, die oftmals untergeht, wir brauchen ja jetzt auch zusätzliche Gaskraftwerke, sogar viele, 20 bis 30 Gigawatt. Nur dann werden wir es schaffen, aus der Kohle rauszukommen, die Kohlekraftwerke langsam aus dem Markt zu bringen. Und diese Gaskraftwerke müssen mittelfristig dann mit klimafreundlichen Energieträgern befeuert werden, also mit wasserstoffbasierten Energieträgern oder eben mit Biogas. Und das ist natürlich auch etwas, was wir alles noch vorbereiten müssen. Das heißt, wir haben noch eine ganz schöne Strecke vor uns, bis wir dann in einem klimaneutralen Stromsystem sind, das wir ja auch 2035 schon haben.
Sie sagen, ein weiter Weg. Also ist das noch Zukunftsmusik, also wirklich weit weg, oder gibt es da bereits erste Erkenntnisse sozusagen, wie man mit Wasserstoff zum Beispiel umgeht, Frau Grimm?
Ja, das ist jetzt ganz heiß in der Diskussion. Ne? Im Bundeswirtschaftsministerium hat man jetzt aktuell einen Prozess aufgesetzt, der sich zum einen eben mit dem Strommarktdesign der Zukunft befasst, wo man sich überlegt, wie können wir die Rahmenbedingungen am Strommarkt so ausgestalten, dass es wirklich schneller geht, dass diese Beschleunigung auch erreicht wird. Das hat teilweise mit Ausgestaltung des Strommarkts selber zu tun, aber auch eben Abbau von Hemmnissen, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, weil es geht ja nicht schnell genug, Anlagen zu bauen. Und ein weiterer Pfeiler davon ist eben, Mechanismen zu identifizieren, mit denen man dann den Bau von Gaskraftwerken, die wasserstofffähig sind, auslösen kann. Das ist etwas, was ganz oben auf der Agenda ist und was auch sehr, sehr schnell gehen muss. Es muss ja investiert werden, um diese Kraftwerke zu bauen, muss man irgendwann anfangen. Und 2030 ist eben nicht mehr so lange hin, das sind noch 7 Jahre. Das heißt, wenn wir 2030 20 bis 30 Gigawatt Gaskraftwerke da stehen haben wollen, dann müssen wir sehr, sehr schnell anfangen, die zu bauen.
Mhm. Das Entscheidende ist aber immer noch, Wind und Solar auszubauen und die Leitungen auszubauen. Wir haben jetzt teilweise Situationen, wo wir Stromknappheit relativ in Süddeutschland haben. In Baden-Württemberg kommt das immer wieder vor. Da gibt es ja auch eine App der baden-württembergischen NBW, dass die Bürger beim Sparen mithelfen können. Und das in Situationen in diesem Jahr, wo im Norden gleichzeitig ganz großes Stromüberangebot war zum Teil, der einfach nicht nach Süden transportiert werden musste. Also Leitungsausbau, Windräder aufbauen, da hat der Kanzler ja sogar eine Zahlenvorgabe gemacht, 4 bis 5 am Tag. Solaranlagen überall installieren, wo man welche hinkriegen kann. Das sind für mich die drei entscheidenden Dinge derzeit bei der Energiewende. Wasserstoff muss dazukommen. Ich bin ein bisschen skeptisch bei den Hoffnungen, vor allem auch bei den Preisen, die wirklich klimaverträglich erzeugter Wasserstoff hat. Das wird ziemlich teuer und man muss versuchen, das möglichst in einem Nischenmarkt zu lassen für die Spitzenlast und für die Zeiten, wo Wind schwach ist und Sonne untergegangen.
Aber gerade bei dem
da
Thema
muss man natürlich.
Herr Knabe, du erst gerne mal.
Also gerade bei dem Thema Leitungsbau, Entschuldigung, da denke ich mal, es wird immer schon seit Jahrzehnten, und da kriege ich mal einen dicken Hals, wenn ich das höre, weil wir bei der Energiewende auf der Basis von erneuerbaren Energien, die also Kanzler Schröder ja schon ausgerufen hat, haben wir gesagt, wir wollen es mit Erneuerbaren machen. Die sind in der Erzeugung dezentral. Und der Kardinalsfehler aus meiner Sicht, aus meiner kleinen bescheidenen Sicht, ist, dass wir aber die Versorgung immer noch zentral denken. Wir schieben also zwei verschiedene Systeme übereinander und kommen dann genau dazu, dass wir sagen, wir brauchen einen höheren Leitungsausbau. Warum drehen wir denn den Spieß nicht um? Also sage ich mal, einer der Vorgänger von Schröder, der hat einfach mal gesagt, wo kommen wir denn eigentlich her? Wo ist denn die Schwerindustrie entstanden? Dort, wo die Energie war, und nicht umgekehrt. Wir machen jetzt das, dass wir sagen, wir schicken die Energie sozusagen, wir erzeugen sie irgendwo, aber nicht dort, wo die Energie gebraucht wird.
Also machen wir es mal konkret, am Beispiel von Windenergie im Norden produziert und wird in den Süden geschickt.
Genau, so ist es. Ne? Also ich sag mal, überspitzt gesagt, also die Bayern mögen mir jetzt verzeihen, aber wir haben in Brandenburg gesehen, wie teuer ist eine Tesla-Fabrik, weiß nicht, 1,5 Milliarden. Warum denkt man nicht theoretisch darüber nach, die bayerischen Motorenwerke nach Hamburg zu verlegen? Da ist doch der Strom. Es wird wesentlich billiger als die über 7 Milliarden Euro für einen kompletten Stromnetzausbau, weil wir die Energie von A nach B bringen wollen. Vielleicht sollte man also darüber nachdenken, doch erstmal zu sagen, wir erzeugen die Energie dort, wo sie auch wirklich gebraucht wird, schaffen dort die Anreize, dann können wir uns vielleicht auch diese Ausbauprogramme ein Stück weit zurückfahren und kommen eine ganze Ecke weiter vorwärts. Es braucht aber Anreize, dass das tatsächlich vor Ort passiert.
Danke, Herr Knape, für die Drohkulisse nach Bayern, dass Markus Söder das endlich hört und dann dem Ausbau vor Ort auch zustimmt, damit BMW nicht nach Hamburg abwandert.
Ja, ich glaube, man braucht aber wirklich beides. Ja. Es ist einerseits, glaube ich, sehr, sehr gut, dass dezentral agiert wird, dass dezentral ausgebaut wird, möglichst viel Kapazität installiert wird, wo das geht vor Ort und dass vor allen Dingen auch die einzelnen Gemeinden viel Flexibilität installieren, ne, die es erlaubt, auch die Schwankungen der erneuerbaren Energien gleich abzufedern, bevor das alles über das Netz abgefedert werden muss. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch Standorte haben, wo besonders gute Bedingungen herrschen und wo besonders viel ausgebaut werden kann, zum Beispiel eben Wind auf See. Da gibt es dann die üblichen Vorbehalte eben auch nicht. Da kann man auch große Windparks viel Kapazität auf einmal installieren, die dann ins System eingebracht werden kann. Das ist natürlich etwas, was auch effizient ist und dafür muss man dann Netze ausbauen. Ich glaube, wir müssen dezentral und zentral denken und beim Wasserstoff ist es im Endeffekt genauso. Ich glaube, Sie haben ja eben Wasserstoff angesprochen, dass wir den im Stromsystem brauchen, um dann nachher mit den Gaskraftwerken auch klimafreundlich oder sogar klimaneutral Strom erzeugen zu können, um eben die Erneuerbaren auszugleichen. Die fluktuieren ja und produzieren nicht immer. Und die Frage ist eben, wo kommt der her? Und ein Teil davon wird die Bundesregierung planen, in Deutschland zu erzeugen, aber eben nur 10 Gigawatt Kapazität soll in Deutschland installiert werden. Damit kann man ungefähr so 30, 35 Terawattstunden Wasserstoff pro Jahr erzeugen. Man braucht aber für die Industrie schon im Jahr 2030 zusätzlich zu dem, was wir jetzt an fossilen Wasserstoff haben, 56 bis 93 Terawattstunden Wasserstoff. Und dann eben noch zusätzlich etwas für die Stromerzeugung. Das heißt, die Mengen Wasserstoff, die da aufgerufen werden müssen, weil wir wollen ja auch nicht deindustrialisieren, jedenfalls nicht komplett, es wird einiges abwandern, aber eben vieles auch bleiben. Das heißt, wir müssen Wasserstoff importieren und das wird durch die Bundesregierung eigentlich auch ambitioniert vorbereitet gerade. Da werden ja viele Partnerschaften geschlossen. Der Kanzler war oder die Bundesminister und der Kanzler waren in Namibia, in Kanada, teilweise in Australien. Das sind alles Länder, in denen gute Bedingungen herrschen, um Wasserstoff herzustellen, der dann nach Deutschland importiert werden.
Den Punkt Deindustrialisierung möchte ich später nochmal aufgreifen. Wir haben jetzt schon sehr technisch gesprochen über Zahlen, über dezentral, zentral. Herr Knape, Sie haben eben den Punkt auch aufgemacht, warum nicht dort Strom verbrauchen, wo er produziert wird oder dort produzieren, wo er gebraucht wird. Ihr Ort, Ihre Gemeinde Feldheim ist dafür ein Beispiel. Erklären Sie uns doch mal genau, machen wir es doch mal plastisch. Was machen Sie dort und wie haben Sie das geschafft?
Also wir haben im Prinzip eine ganze Reihe erneuerbarer Energien eben in Anwendung gebracht. Sprich, wir haben mit der Windkraft begonnen, haben Biomasse mit dazu.
In den 90er Jahren, richtig?
In den 90er Jahren, also seit 1995. Sicherlich nicht mit dem Fokus, was wir heute als Gesamtergebnis in Feldheim haben. Wir haben dann die Biomasse, Biogas dazu gepackt. Wir haben PV mit eingerichtet. Und das Besondere in Feldheim ist eben, dass wir von Anfang an eben auch die Wertschöpfungskette dahin gelegt haben, dass wir gesagt haben, da ist eine Fabrik entstanden auf dem Dorf, weil dort war die Energie, da war die günstig zu haben, schlicht und einfach, weil 500 Meter weiter eben auf dem Acker der Strom und die Wärme quasi produziert wurde. Normalerweise würde man eine Fabrik ja irgendwo in den oberen Raum packen. Und damit sind Arbeitsplätze entstanden, ist Abwanderung gestoppt worden. Wir haben eigenes Stromnetz seinerzeit gebaut, wobei ich heute sage, eigentlich volkswirtschaftlicher Blödsinn, nur weil wir eben damals halt ans vorhandene Netz nicht rangekommen sind.
Das heißt, es war auch mit Hürden verbunden.
Ja, natürlich. Und es hing aber eben, und deswegen sagte ich, wir mussten uns ja mit dem Thema Versorgungssicherheit intensiv auseinandersetzen. Wenn man also mehr als sozusagen nur die eigene Haustür bedienen möchte mit Strom, sondern eben auch Verantwortung für andere übernimmt. Aber all das haben wir eben gemacht und wir haben damit gezeigt, dass sozusagen auf der einen Seite wir, sag ich mal, mit 55 Windkraftanlagen da ordentlich Strom produzieren. Wir brauchen nur 1% dessen, was dort produziert wird, für den Ort, für das, was dort alles gemacht wird. Ich, in der gesamten Stadt Treuenbrietzen mit 7500 Einwohnern erzeugen wir das 1300-fache von dem, was wir insgesamt mit Krankenhaus, mit Industriebetriebe verbrauchen. Das heißt also, ich produziere mehr, weil mir natürlich klar ist, ich habe die Rahmenvoraussetzung, ich kann also auch was abgeben. Und deswegen ist auch hier eben meine Forderung immer, dass man also auch da darüber nachdenkt, wenn man den Strom zuerst vor Ort verbraucht und den Rest auf die Reise schickt, dann könnte man eine ganze Menge Probleme eben lösen. Und wenn man dann eben auch noch die entsprechende Preisgestaltung eben daran koppelt, nach dem Motto, je länger der Strom von der erneuerbaren Energiequelle auf Wanderschaft geht, je teurer wird er am Ende, dann denke ich mal, ist der Anreiz eben auch da, zuerst mal zu schauen, was habe ich vor meiner eigenen Haustür.
Sie haben gesagt, Stromnetz kaufen, das heißt, es war auch ein finanzieller Aufwand.
Ja, natürlich. Also wir haben 450.000 Euro seinerzeit eben für das Stromnetz eben oder ins Stromnetz investiert, ohne staatliche Förderung. Das haben also die Feldheimer dann über den Strompreis eben finanziert, über 10 Jahre.
Aber es hat auch für jeden gekostet sozusagen.
Genau,
also ist sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt. Genau. Jeder hat einen Anteil dazu geschossen. Zum 1.500 Euro habe ich, glaube ich, gelesen.
Genau, wir haben 1.500 Euro praktisch pro Kopf, also pro Haushalt, nicht pro Kopf, sondern pro Haushalt, für das Thema Strom investieren lassen müssen. Und 1.500 für das Thema Wärme als Nahwärmenetz und in dem Fall eben als GmbH und Co. KG, sodass also die Bürgerschaft sozusagen nicht so eine Anschlussgebühr bezahlen musste, sondern schlicht und einfach eine Kapitaleinlage mit reingelegt hat, über die dann die Investitionen mit gestemmt wurde in die Versorgung, also ins Versorgungsnetz maßgeblich.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, Deutsche Atomkraft AD. Woher kommt unser Strom von morgen? Mit dabei ist der Bürgermeister von Veltheim, Michael Knape, den haben Sie gerade gehört. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und Georg Ehring, Klimaexperte im Deutschlandfunk. Wir sprechen gerade über das Beispiel Veltheim, ein Dorf mit 140 Einwohnern, das autark funktioniert. Herr Knape hat gerade ein bisschen erklärt, wie es dazu kam und wie das funktioniert hat. Ist dieses Modell, sage ich mal, Veltheim übertragbar auch auf größere Städte oder sogar auf Regionen? Herr Knape, was denken Sie? Sind Sie also, da optimistisch?
Ja, also natürlich. Also wir sind seit 2010 am Start. Das heißt also, wir reden nicht nur über eine Idee, sondern seit über 12 Jahren über eine praktizierte Idee. Sicherlich auf einem kleinen Territorium. Und wir haben natürlich auch gesagt, naja, wenn es auf so einem Dorf klappt, muss es auch im urbanen Bereich eben funktionieren. Technisch ist das alles überhaupt kein Zauberwerk mehr. Wir scheitern im Moment an den rechtlichen Rahmenbedingungen. Solche Dinge dann also eben...
Bürokratie, Gesetze.
Indem einfach wir den Strom nicht direkt in Treuenbrietzen eben nutzen dürfen. Ja, weil da sind wir dann wieder im zentralen Gedankenbereich. Der gesamte Strom aus Veltheim oder fast der gesamte läuft 800 Meter vor meinem Rathaus ins öffentliche Stromnetz und ich komme nicht ran. Wie gesagt, könnte es ja eigentlich umdrehen. Könnte also sozusagen wirklich erstmal versuchen, von der Vielzahl der Energie erstmal tatsächlich vor Ort zu verbrauchen. Ich habe jetzt sicherlich mitbekommen, auch in der aktuellen Diskussion in der Bundesregierung, dass man also mit direkt Lieferungen sehr wohl eben die kurzen Wege organisieren möchte. Und deswegen habe ich auch große Hoffnung, dass es möglich ist, Quartiere oder gar eben auch ganze Städte auf einen neuen Weg zu bringen.
Also Sie glauben an das Modell Veltheim im großen Stil, so sage ich es mal. Herr Ehring, sind Sie auch so optimistisch?
Ich finde, das hat eine gute Seite und auch eine Schattenseite. Die gute Seite ist, wenn man das besser organisiert, dann steigt das Interesse an erneuerbaren Energien, dann steigt das Interesse, Windräder und Solaranlagen auch anderswo als in Veltheim zu installieren. Und die Versorgung bessert sich und wirtschaftlich ist es vermutlich auch. Der Haken ist so ein bisschen, wir brauchen trotzdem überregionale Netze, denn die erneuerbaren Energien sind nun mal volatil, aber glücklicherweise irgendwo ist immer Wind in Europa, irgendwo scheint immer tagsüber die Sonne und das gleicht sich zu einem erstaunlich großen Maße aus, wenn man den Strom frei hin und her fließen lassen kann. Und auf Deutschland umgerechnet vor Ort günstigere Preise, gibt es ja die Forderung, zwei verschiedene Tarifzonen zu machen. Norddeutschland, wo der Strom knapp ist, also auch teuer sein sollte. Und Süddeutschland, wo der Strom knapp ist und teuer sein sollte. Und Norddeutschland, wo der Strom herkommt. Und Ostdeutschland, wo er dann auch billiger sein kann. Das halte ich auch für vernünftig.
Das ist eine Idee, auf die wir auch gleich nochmal eingehen. Frau Grimm, ich möchte auch Ihre Haltung zu diesem Modell oder das autarke Dorf im großen Stil darüber sprechen. Sind Sie da auch so optimistisch oder sehen Sie auch eine Schattenseite wie Herr Ehring?
Ja, ich glaube, erstmal ist es sehr, sehr wichtig, die Bevölkerung zu beteiligen. Und es klingt ja danach, dass man da insgesamt auch viel mehr Strom produziert, als man selber braucht. Das heißt, man macht davon auch nochmal einen Profit. Das ist sicherlich auch attraktiv. Aber sowas ist natürlich nicht unbedingt in jeder Gemeinde möglich. Es gibt natürlich auch Orte, Gemeinden, Städte, wo eben nicht die Flächen vorhanden sind, um in diesem großen Umfang Strom zu erzeugen, aus verschiedensten Gründen, weil die Flächen vielleicht tatsächlich nicht vorhanden sind, weil die Leute vielleicht dann nicht in dem Umfang die Akzeptanz dafür entwickeln, wie das hier der Fall ist. Und dann ist man natürlich auf den Import in diese Regionen angewiesen. Und ich glaube, die Netze sind wichtig, sowohl um den Strom eben aus diesen Überschussproduktionsgebieten zu verkaufen. Das ist natürlich auch das Netz wichtig. Wenn es das Netz nicht gäbe, könnte man den Strom nicht loswerden und andere damit versorgen. Und wenn es das Netz nicht gäbe, könnte man nicht importieren. Also ich glaube, das Netz ist sehr, sehr wichtig für den Ausgleich, den Herr Ehring gerade schon angesprochen hat. Und auch dafür dann eben den Überschussstrom abzutransportieren und den Strom zu importieren, wenn man ihn eben gerade nicht erzeugen kann. Und da fallen natürlich Kosten an. Das Netz kommt nicht umsonst, ist ja auch schon angesprochen worden, ist teuer. Und dann fallen natürlich Netzgebühren an und die müssen fair auf alle umgelegt werden. Da gibt es auch noch viel Verbesserungsbedarf. Das sind auch Themen, worüber sich die Bundesregierung gerade den Kopf zerbricht. Aktuell ist es da, wo viel Netz ausgebaut werden muss, weil viele Erneuerbare vor Ort stehen, sind die Netzgebühren höher. Einfach weil der Ausbau sozusagen in der Region auf die Akteure umgelegt wird. Ja, und das schlägt sich natürlich auf den Strompreis drauf. Und das ist natürlich auf eine Art auch unfair. Man ist in einer Region, in der viel produziert wird und hat dafür dann auch noch den Nachteil, dass die Netzgebühren dort besonders hoch sind. Sowas sind
Aber das könnte doch auch ein Anreiz sein für Entscheider in der Region, in der Gegend sozusagen, auch eigene Stromproduktion anzustoßen. Also manchmal kann der Preis ja auch ein Anreiz sein, auch für Entscheider.
Ja, genau. Aber die hohe Netzgebühr ist natürlich erstmal unattraktiv und ist natürlich auch eigentlich nicht gerechtfertigt, weil das ist ja eine Region, die auch dann viele andere Regionen versorgt. Warum sollen die Verbraucher dann in dieser speziellen Region besonders viel bezahlen dafür, dass sie das Netz dort nutzen, das dann eben gestärkt werden muss, um den Strom abzutransportieren, in andere Regionen zu transportieren.
Das ist das, was
das ich... Das sind so Sachen, über die gerade diskutiert wird. Da gibt es viel Optimierungspotenzial im System. Die beiden Preiszonen wurden gerade schon angesprochen. Es gibt auch Modelle, die viel feiner sozusagen darauf abstellen, dass regional differenzierte Preise gezahlt werden, je nachdem, wie regional man konsumiert. Das wird sich wahrscheinlich aber nicht durchsetzen, weil es sehr, sehr aufwendig umzusetzen ist. Aber das sind so Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt. Da gibt es ein gewisses Optimierungspotenzial. Prinzipiell gibt es da eben gute Seiten. Ne? Also diese Akzeptanzfrage, die ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man die Bevölkerung beteiligt, dass man auch was davon hat, wenn man viel Erneuerbare in der Region hat und sich wirklich zum großen Teil selbst versorgen kann. Gleichzeitig ist natürlich dieser Kollektivgedanke, man hat ein Netz, mit dem man sich gegenseitig aushelfen kann, der ist auch sehr wichtig und dafür muss man natürlich auch zahlen.
Klingt auch so, als ob das Ganze das Zeug hat für Thema im Wahlkampf, zum Beispiel in Bayern. Herr Knape, Sie wollen etwas hinzufügen.
Ja, also ich möchte es einfach auch nochmal an der Stelle jetzt unterstützen, dass man also wirklich sagt, okay, wir brauchen die Akzeptanz. Es wird also immer in Deutschland, also auch irgendwie in Brandenburg, Bereiche geben, die haben den Platz, die haben die Möglichkeiten, die brauchen aber für, wenn da 55 Windkraftanlagen, naja, ich sag mal, wenn da stehen jetzt 55 Anlagen, ja, also ich sage immer, wenn Besucher kommen, schön ist anders. Ja, aber ich muss, wenn die Akzeptanz steigen soll, muss den Leuten vor Ort doch irgendeinen Ausgleich geben. Ja, und ich sag mal, das eine Thema ist sicherlich irgendwelche Pachtzahlungen etc. pp. Aber das andere ist in dem Fall, wie wir es gemacht haben, dass man also A, sich beteiligt an das Netz, sich quasi selbst versorgt und am Ende dann jetzt da knapp 12 Cent brutto Strom bezahlt. Ja, und das ist ein Argument, ne? Weil man einfach kurze Wege gewählt hat. Und ich möchte noch einen Satz noch dann hinzufügen. Mhm. Uns geht es mit Veltheim gar nicht darum, autark zu sein. Also Insellösungen bringen ja niemandem was. Also was nutzt es, wenn die Welt dunkel ist und Veltheim ist alles hell? Ja,
Sie könnten
hell.
Vorbild sein.
Ja, mir geht es wirklich tatsächlich mehr um dezentrale Erzeugung und dann zuerst dezentrale Versorgung vor Ort. Und alles, was übrig bleibt, da geben wir gerne ab. Und da soll es eben auch abgegeben werden, weil es wird immer einen Ausgleich geben müssen, weil die einen haben ganz andere Voraussetzungen als die anderen.
Herr Ehring, sprechen wir bei dem Ganzen nicht auch, wenn wir über Produktion sprechen, über Verbrauch, gerade von grünem Strom, Strom durch Erneuerbare, auch über das Thema Speicherung? Kommt das auch noch dazu, dass wir berücksichtigen müssen?
Ja, das Thema Speicherung kommt dazu. Da gibt es ja riesen Fortschritte derzeit. Die Batteriespeicherung macht große Fortschritte. Sieht man ja bei der Autoherstellung. Für die Stromspeicherung allgemein gilt das auch. Es gibt immer mehr Hausbesitzer mit Solaranlagen, die auch einen Speicher haben. Und diese Batteriespeicher, vor allem aber auch Pumpspeicherkraftwerke, die sind für den kurzfristigen Ausgleich da. Und die muss man einfach dazu rechnen und weiterentwickeln. Gott sei Dank gibt es da große Fortschritte. Und für die Dunkelflauten brauchen wir die von Frau Grimm vorhin angesprochenen Wasserstoffkraftwerke, um das Klimasystem insgesamt neutral zu kriegen. Aber das ist was jetzt anfängt. Bisher haben Speicher noch nicht so eine richtig große Rolle spielen müssen, weil der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung auch noch deutlich unter 50% war. Mhm. Aber wenn das auf 60% und weiter höher geht, dann werden Speicher in großem Stil unerlässlich. Und zum Glück haben wir sie dann auch.
Brauchen wir da mehr Turbo, Frau Grimm?
Ja, wir brauchen definitiv mehr Turbo. Wir müssen ja auch sehen, dass wir einen massiven Anstieg des Stromverbrauchs sehen werden. Wir wollen ja viel elektrifizieren. Das ist ja
die
auch
Energie,
schon in der Diskussion.
Fußt auf Elektrifizierung,
ja,
nicht?
Also egal, batterieelektrische Fahrzeuge. Batterieelektrische Fahrzeuge, die kann man natürlich so konfigurieren, dass die dann laden, wenn der Strom günstig ist, also wenn die Stromnachfrage gerade in diesen Stunden nicht so hoch ist. Da gibt es ein bisschen Potenzial, die flexibel anzupassen an die aktuelle Situation. Aber gerade bei der Wärmeerzeugung, da soll ja auch massiv elektrifiziert werden, da ist es so, dass natürlich die Nachfrage dann anfällt, wenn es unter Umständen auch mal knapp sein kann, nämlich im Winter.
Also Wärmepumpe.
Genau, zum Beispiel Wärmepumpen, wenn wir da richtig hoch skalieren und richtig, richtig viele Wärmepumpen einbauen. Die Leute wollen heizen, man kann ihnen jetzt auch nicht die Heizungen abstellen natürlich. Und das bedeutet, wir brauchen wirklich eine massive Ausweitung des Stromangebots. Jetzt haben wir so 580 Terawattstunden pro Jahr und perspektivisch wird es 2030 so 750 Terawattstunden brauchen und langfristig dann in der Klimaneutralität eine Verdopplung des Stromangebots. Mhm. Also das heißt, wir müssen nicht nur 80% des jetzigen Stromverbrauchs erneuerbar darstellen, sondern 80% dieses höheren zukünftigen Stromverbrauchs.
Mhm. In dem Zusammenhang ist es dann auch noch wichtig, einen weiteren Faktor reinzubringen, nämlich das Energiesparen. Die Stromeinsparung ist was bei uns noch viel zu wenig beachtet wird. Da hat die EU eine gewisse Vorreiterrolle mit Standards für Elektrogeräte in Haushalten, mit Vorschriften, wie was zu gestalten ist. Und da ist aber noch eine ganze Menge mehr drin. Und das muss auch.
Aber das ist da schon eingerechnet bei diesem Anstieg, ne? Also man geht davon aus, dass man es schafft, Energieeffizienzziele zu realisieren, aber trotzdem wird der Stromverbrauch eben ansteigen.
Mhm. Umso dringender.
Also wenn man das nicht schafft, dann wird es noch mehr.
Also fassen wir ganz kurz an dieser Stelle zusammen. Soll die Energiewende gelingen, wenn wir elektrifizieren wollen, um auch klimaneutral zu werden, dann brauchen wir Speicherung. Wir brauchen aber nicht nur mehr Strom, die wir erzeugen müssen für die Elektrifizierung, sondern wir sollten auch über Stromverbrauch, also Stromverhalten sozusagen diskutieren. Ich mache es nochmal ganz konkret, weil mehrere Zahlen und Jahreszahlen genannt worden sind. Die Ampel will, dass in Deutschland bis 2030 80% des Stroms aus Erneuerbaren ist, ab 2035 zu 100%. Also wir haben gerade eben schon erfahren, Batterie und Speicherung, es ist auf jeden Fall noch eine Hürde bis zu diesem Ziel. Wo liegt es noch? Auch in der Bürokratie, Herr Knape, Sie haben ja vorhin schon Beispiele angeteased aus Ihrem regionalen Umfeld.
Also auf jeden Fall. Also wenn ich, also Frau Professor Grimm hat es ja vorhin auch schon angesprochen, Abbau von Hemmnissen, wenn ich allein an die Planung denke, bis so eine Windkraftanlage steht oder ein PV-Park errichtet werden kann, dann reden wir heute hier zwischen 5 bis 10 Jahren. Dann wird es ein bisschen eng mit 2030, also wenn ich jetzt rechnen kann. Natürlich muss man eben auch überlegen, wir haben, denke ich, gerade auch in Deutschland ganz viele schützenswürdige Themen, ob es der Umweltschutz ist an der einen Stelle, der Tierschutz oder der Tierbereich, Vögel, alles wird geschützt und ist so richtig, Denkmalschutz, alles kommt mit hinein. Ne, aber was wir vergessen haben, ist tatsächlich dann eben irgendwann mal auch eine Priorität zu setzen. Und das wird dann eben auf den Rücken der Gerichte ja leider ausgetragen in Deutschland. Und das ist ja das eigentliche Kernproblem. Also wenn ich als kleine Gemeinde, die ja gar nicht in der Lage ist, fachlich das mit eigenem Personal zu untersetzen, weil wir weder finanziell noch fachlich überhaupt, also wer will in so einem kleinen Dorf dann irgendwo da arbeiten? Also gibt es nur leider noch nicht so sehr viele. Also es war jetzt der Aufruf an Planer, wir bräuchten noch welche.
Also sozusagen Fachkräftemangel, genau, ein Thema, was auch im
genau,
größeren
und das heißt, Ziel... Und ich, genau, und ich bin dann im Wettbewerb denn sozusagen mit der Wirtschaft eben um diese Fachkräfte, um Antworten zu geben, Abwägungsprozesse durchzuführen, die dann, egal wen ich da gerade abwäge, von der jeweils anderen Seite dann eben beklagt wird, vor das Gericht landet, 3-4 Jahre Gerichtsverfahren dran habe, alles wieder auf Null gesetzt wird und dieses Hamsterrad, das muss durchbrochen werden, indem man einfach auch sagt, was ist uns denn jetzt wirklich wichtig? Wollen wir es schaffen? Dann müssen wir eben die Priorität auch klar benennen und dann muss man auch den Mut haben, die Priorität zu nennen und da habe ich manchmal das Gefühl, dass je nachdem, von wo der Wind gerade weht, im übertragenen Sinne der Wind jetzt, dann der jeweils andere dann sagt, aber gut, also dieses Recht ist dann doch wichtiger.
Also Fachkräftemangel und auch Bürokratie als Hürden für die Energiewende. Frau Grimm, gehen Sie damit?
Ja, definitiv. Das sind auch zwei ganz wichtige Aspekte. Bürokratie haben wir jetzt schon mehrfach diskutiert. Fachkräftemangel ist auch sehr wichtig und das sind beides Themen, weshalb man eben sehr, sehr schnell ins Tun kommen muss. Ne? Weil die Fachkräfte, die kann man nicht aufsparen und dann alle auf einmal am Ende des Jahrzehnts nutzen, sondern die gibt es eben und die müssen beschäftigt werden, damit die Transformation ab jetzt sofort voranzubringen. Das heißt, alles, was wir jetzt noch sozusagen im fossilen Bereich bauen, installieren und so zieht natürlich Fachkräfte in diese Bereiche ab, die dann nicht zur Verfügung stehen, um die Transformation voranzubringen und Energie neutrale, effiziente Anlagen einzubauen und aufzubauen. Und bei der Bürokratie ist es natürlich genauso. Also wir müssen relativ schnell ins Tun kommen, damit wir kontinuierlich bis zum Ende des Jahrzehnts die Anlagen zubauen können und dann eben tatsächlich diese Ziele erreichen können.
Ich glaube, das Bewusstsein ist noch zu wenig verbreitet, dass sich jetzt wirklich was ändern muss. Also wir haben das Jahrzehnt bis 2030, wo weltweit die CO2-Emissionen und von anderen Treibhausgasen halbiert werden müssten, das wird man ja nicht schaffen, wenn man die 1,5 Grad noch einhalten will. Jetzt muss man schon versuchen, möglichst nah da dran zu kommen. Und das erfordert in diesem Jahrzehnt ganz massive Umstellungen. Wir erleben es gerade bei der Diskussion über die Heizung, dass wenn es dann konkret wird, es dann heißt, ach nee, jetzt machen wir es doch nicht. Jetzt entdecken wir auf einmal die Nachteile der Wärmepumpe und bejammern den Ausstieg aus der Gasheizung, klar, mit sozialem Übergang und Hilfsprogrammen, die ganz massiv, damit das auch zu schultern ist. Aber man muss sich einfach auf Veränderungen einstellen. Und
mehr Vision, mehr Mut?
Ja, Veränderungen positiv sehen und die fordern und nicht ausbremsen.
Und vor allen Dingen auch Entscheidungen mal treffen.
Herr Knabe, gerne.
Genau, also vor allen Dingen auch wirklich mal Entscheidungen treffen, die dann auch einfach... Sie sind da und die Entscheidung gilt. Denn die Verunsicherung in der Bevölkerung besteht doch darin, dass irgendwie nichts richtig Bestand hat. Ja, man weiß gar nicht, wohin, wenn denn eine Entscheidung gilt. Der Kommunalvertreter im Stadtparlament, der weiß gar nicht, wie soll er denn jetzt entscheiden, weil er gar nicht das Rüstzeug dazu hat.
Also ihm mangelt es nicht am Ziel, sondern eher an den Schritten bis zum Ziel?
Genau.
Aber müssen die vielleicht nicht auch flexibel bleiben?
Natürlich müssen sie flexibel bleiben. Es braucht einen Rahmen. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, die Kommune vor Ort entscheidet und die Entscheidung gilt, dann ist es eben so. Und dann muss dieser Wille eben rumgebracht werden. Das ist so ein bisschen wie kurz nach der Wende. Da hat ja der Osten eben auch einen Umbruch eben massiv eben gelernt und erlernt. Und da wurde entschieden, da wurde gemacht, da wurde nicht gekleckert, da wurde geklotzt. Mhm. Die blühenden Landschaften haben ein bisschen länger gebraucht, aber sie sind ja da.
Frau Grimm.
Ja, ich glaube, an der Stelle muss man, glaube ich, zwei Sachen sich auch trotzdem bewusst machen. Und zwar das eine ist, dass natürlich wir aufpassen müssen, dass die Maßnahmen, die dann getroffen werden und die Entscheidungen tatsächlich verlässlich sind politisch, aber eben auch nicht mit zu viel, zu wenig sozialer Balance einhergehen dürfen. Also gerade auch im Heizungsbereich gibt es so viel Heterogenität, dass eben sehr strikte Regeln auch einen signifikanten Anteil der Bevölkerung überfordern können. Finanziell, jetzt heißt es, man kann dann ja ausgleichen, aber dann wird es schnell sehr teuer. Man muss sich das schon sehr genau durchrechnen, ob man dann tatsächlich den vielen Hausbesitzern, für die das eine große Herausforderung ist, tatsächlich diesen finanziellen Rückhalt bieten kann, ob man das auch umsetzen kann, ob das fiskalisch möglich ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, damit es dann wirklich Bestand hat. Ne? Sonst muss man es irgendwann wieder zurücknehmen, weil man es einfach nicht mehr stemmen kann aus dem Bundeshaushalt. Da muss man sehr, sehr ehrlich sein. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt, den man sich sehr klar machen muss, ist, dass man in Deutschland, unser Hebel zum Klimaschutz ist es, über die Bereitstellung von Technologien und über auch eine Vorbildfunktion, dass wir es schaffen, sozusagen nicht zu deindustrialisieren, trotzdem die Klimaziele zu erreichen. Diese Vorbildfunktion müssen wir schon hinbekommen, wenn wir alleine nicht die Welt retten. Es muss gelingen, global Klimaschutz zu betreiben. Und da ist Deutschland ein ganz wichtiges Land, das auch in den globalen internationalen Verhandlungen eine wichtige Rolle spielt. Und wenn wir ein schlechtes Bild abgeben und es hier zu sozialen Verwerfungen kommt und die Leute das nicht mitgehen und es immer wieder neue Entscheidungen und Entscheidungen rückgängig gemacht werden, dann nützt es dem Klimaschutz nicht, weil es einfach zeigt, dass wir den Weg noch nicht gefunden haben.
Wir befinden uns in den letzten vier Minuten. Mir ist ein Punkt wichtig, weil Sie den schon zweimal erwähnt haben, Frau Grimm. Deindustrialisierung, was meinen Sie damit ganz konkret? Was ist da Ihre Furcht? Ist das ein Sprengstoff für die Energiewende?
Es ist sicherlich ein Sprengstoff. Wir müssen uns sehr genau damit befassen. Wir haben ja eben über den Stromsektor geredet, dass man da auch diese Gaskraftwerke braucht, die man dann mit Wasserstoff betreibt. Man braucht auch in der Industrie sehr viel Wasserstoff. Und wir werden natürlich da auch einen Strukturwandel haben. Besonders energieintensive Bereiche werden sich auch so orientieren, dass die sich verlagern in Regionen, wo dann günstig stoffliche Energieträger, also Wasserstoff, verfügbar ist. Wir werden aber auch Wasserstoff importieren. Und je besser uns das natürlich gelingt, uns dafür aufzustellen, desto mehr wird auch hier erhalten bleiben und desto mehr industrielle Produktion können wir auch klimaneutral aufstellen, weil das, was abwandert, passiert ja nicht unbedingt klimaneutral. Da kann es ja auch sein, dass die Unternehmen ihre Produktionsstätten verlagern und dann andernorts eben fossil produzieren. Mhm. Dann haben wir eben nur sozusagen diese Abwanderung, haben das Klima nicht geschützt, weil die neuen Standorte eben gar nicht klimaneutral produzieren. Das heißt, es lohnt sich schon zu versuchen, hier viel klimaneutrale Produktion aufzusetzen. Das passiert jetzt zum Beispiel in der Stahlindustrie. Da wird ja investiert in die klimaneutrale Stahlproduktion. Und das ist ein Riesenunterfangen. Und da muss man eben auch schauen, dass man da dran bleibt, also schnell genug eben diese Importkapazitäten auch schafft.
Also ein Begriff mit einer sehr komplexen Erläuterung dahinter, Frau Grimm. Ich möchte in unseren letzten Minuten ganz kurz nochmal Herrn Knape reinholen. Sehen Sie das auch so, Deindustrialisierung, eine mögliche Deindustrialisierung als Sprengstoff für die Energiewende?
Nein, also ich sehe es, also sicherlich gibt es Dinge, aber das denke ich mir weniger an der Energie, an dem Energiethema. Ich sehe es eher so als Chance, dass man sagt, wir können tatsächlich der Welt zeigen, wir können es. Und wir können eben auch Wertschöpfungsketten direkt in Deutschland schaffen. Und das ist ja das, was wir auch in Feldheim gemacht haben. Die Wertschöpfung bleibt im Land. Und zwar von A bis Z. Und ich denke, da ist eine Riesenchance. Es gibt vielleicht Änderungen. Das mag wohl sein. Und das ist auch zwingend nötig. Aber dass wir jetzt sagen, also wir verlieren jetzt unser eigentliches Aushängeschild. Nee, ganz im Gegenteil. Ich sehe auch in Feldheim, da kommen Entwicklungsländer, da kommen die großen Nationen dieser Welt auch nach Feldheim.
Das internationale Interesse sehr groß.
Die ist riesig und alle wollen eben wissen, wie macht ihr das? Und das ist für uns eine Riesenchance und kann dann auch ein klassischer Exportschlager.
Also mehr Feldheim für die Welt. Herr Ehring, Sie haben das Schlusswort.
Ja, einen großen Verbündeten der Energiewende möchte ich nämlich noch nennen, das sind die Kosten. Laut Fraunhofer-Institut für solare Energieerzeugung sind Wind und Solar ab 2030 so günstig, dass sie billiger sind als der Weiterbetrieb bestehender konventioneller Kraftwerke. Und der Bau neuer Atomkraftwerke, um mal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, der verbietet sich aus Kostengründen. Und deswegen bin ich für die Energiewende unterm Strich optimistisch.
Deutschland steigt aus der Atomkraft aus. Wo stehen wir mit den Erneuerbaren? Darüber haben wir diskutiert. Mit dabei waren Georg Ehring vom Deutschlandfunk, Sie haben ihn gerade eben gehört, Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise, und Michael Knape, Bürgermeister von Feldheim. Vielen Dank für Ihre Gedanken, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Diskussion. Mein Name ist Christoph Schäfer. Schönen Abend. Tschüss.